Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Er war der Meister der klassischen Eleganz und modernen Schlichtheit und er hat die Mode alltagstauglich gemacht. Er hat die Modewelt revolutioniert und jahrzehntelang geprägt wie kein anderer. Heute ist Giorgio Armani im Alter von 91 Jahren gestorben. Sie hören gleich eine Würdigung. Außerdem, die Methode des berühmten Fotografen-Ehepaars Bernd und Hilla Becher untersucht eine Ausstellung in Köln. Wir stellen die jüdische Kunstschule in Berlin vor. Und kann man eine Inschrift gendern? In Frankreich diskutiert man über die am Pantheon. Giorgio Armani hat ein Mode-Imperium begründet, das seinesgleichen sucht. Noch über 90-jährig war er auf dem Laufsteg präsent, braungebrannt und sportlich. Seine Karriere ist beispiellos, war aber zunächst reiner Zufall.
Ich war ein bisschen am Umherschweifen. Ich kannte mich selber noch nicht. Ich hatte ein Medizinstudium mit wenig Überzeugung angefangen, habe es dann abgebrochen und bin durch reinen Zufall in der Modebranche gelandet.
Er suchte einen Job, wurde Schaufensterdekorateur in einem Mailänder Kaufhaus, später Einkäufer. Als Modedesigner stieg er zunächst bei Nino Cerutti ein, machte sich dann selbstständig und der internationale Durchbruch kam 1980 mit dem Hollywood-Film American Gigolo. Armani hatte damals die Anzüge für Hauptdarsteller Richard Gere designt. Sein Ziel als Designer hat er selbst so formuliert.
Das Ziel meines Berufes ist es, die Mode auf den Straßen zu sehen. Nicht nur als Foto auf einem Magazincover oder in einer Modeschau, sondern die Mode muss einen Bezug zur Wirklichkeit haben.
Mit der Literaturwissenschaftlerin und Modetheoretikerin Barbara Finken kann ich jetzt über Giorgio Armani sprechen. Wenn wir an die Ursprünge zurückgehen, Frau Finken, es gab ja die berühmten italienischen Modemarken Gucci, Versace und so weiter schon. Was war die Marke Armani damals? Was hat den Unterschied gemacht?
Also erstmal hat er als Herrenschneider angefangen und hat sich den männlichen Anzug vorgenommen und den tatsächlich total umgeändert. Also von einer Uniform, von einem Arbeitspanzer kann man fast sagen, hat er ein weich fließendes, erotisches, anschmiegsames Jackett gemacht. Ja, das war echt eine Revolution. Und er hatte das unheimliche Glück gehabt, dafür den idealen Schauspieler zu finden, nämlich den idealen Armani-Mann, muss man sagen, Richard Gere, ja, also dieses Verführerische, dieser Gigolo eben. Mhm. Und das fand ich, darin ist die Revolution Armanis immer zu sehen.
Mhm. Also Coolness, Understatement gehört dazu, minimalistische, fließende Schnitte, Androgynen vielleicht auch, damit der Zeit ja ein bisschen zu rauchen. Voraus, puristisch, gerne auch in Schwarz. Können Sie uns das mal vor Augen führen, ein paar seiner ikonischen Entwürfe?
Also erstmal natürlich das unkonstruierte Jackett, wie das so schön heißt. Und zwar, das war wirklich eine enorme Leistung. Ja, der hat aus dem Anzug die Schulterpolster, das Ganze, was das Jackett unterfüttert, also die Figur des Mannes entwirft, herausgenommen und das Jackett zu einem Pulloverartigen, also den Körper engfassenden, umschließenden, umschmeichelnden Teil gemacht. Das ist ganz fantastisch. Denn das berühmte Armani Rot in diesen Kostüms, irgendwie kann man sagen, ist die Schlichtheit des Anzugs auf die weibliche Linie ausgeschlagen.
Ich wollte gerade sagen, was war sein Beitrag für die Frau?
Ja, also sein Hauptbeitrag war ein Unzweifel in der Männermode, würde ich sagen. Aber für die Frau war sein Hauptbeitrag eben, die Definition der Eleganz zu ändern. Nämlich wenn Eleganz hieß, ins Auge stechen, heißt es bei Armani, in Erinnerung bleiben. Also das ist eine sehr bürgerliche, schlichte Mode. Schleifchen zwar, aber doch irgendwie gut erzogen, eben norditalienisch-mailändisch.
Dazu kam ja ein untrügliches Gespür von Armani als Geschäftsmann. Heute umfasst die Marke Parfums, Sonnenbrillen, Unterwäsche. Er selbst hat sogar Luxushotels nach eigenen Entwürfen überall auf der Welt eröffnet. Er hat sehr früh verstanden, was man mit oder aus einem so erfolgreichen Label alles machen kann, oder?
Ja, er war sehr gut in der Popifizierung der Mode. Er hat sich schon ganz früh gute Gesichter gesucht, also Tina Turner, Eric Clapton und eben Richard Gere und hat gute Lizenzen vergeben, hat das sehr intelligent gemacht. Und ja, also ist eigentlich zu einem Haushaltsnamen geworden und zu dem Namen für einen Lifestyle.
Mhm. Bei der Mailänder Fashion Week im Juli wurde ja auch das 50-jährige Jubiläum des Modehauses Giorgio Armani gefeiert mit einer Ausstellung von 150 ikonischen Looks in einer Kunstgalerie. Heißt das auch, Giorgio Armani ist heute schon historisch und wird künftig ja als eine Ikone, als ein Gigant, wie es Donatella Versace auf Instagram schrieb, als ein Gigant der Modewelt verehrt werden?
Also Gigant weiß ich nicht, Ikone sicherlich und auch ganz sicherlich für seinen wirklichen Fortschritt oder seine wirkliche Entwicklung des Designs, ganz sicher wird er verehrt werden. Er hat ja jetzt schon sämtliche Ehrendoktoren, sämtliche Preise bekommen, das wird nicht von einem Tag auf den anderen verschwinden. Er wird für diesen Stil bleiben und übrigens auch für den Stil seiner selbst, diese silbrigen Locken, die silbrigen Schläfen, die weißen Zähne, der gestellte Körper, die braun gebrannte Haut, das war in sich schon also ein Image, ja, also ein Markenzeichen für Armani eigentlich, sein Gesicht.
Herzlichen Dank, Barbara Finken, für diese Würdigung von Giorgio Armani, der selbst auch seine Marke war. Der italienische Modeschöpfer ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Ihr Markenzeichen waren und sind Aufnahmen von Fördertürmen, Kühltürmen, Gasbehältern, Zechen oder ganzen Industrieanlagen, aber auch Fachwerkhäuser und vieles andere. Alles in Serie, alles in Schwarz-Weiß. Das Fotografen-Ehepaar Bernd und Hilla Becher zählt mit diesen Arbeiten nicht nur zu den bedeutendsten Fotografen der Nachkriegsgeschichte, sie hatten eine ganze Richtung etabliert, die sogenannte Becher-Schule. Ausstellungen mit den Arbeiten von Bernd und Hilla Becher sind zahllos, aber die SK-Stiftung Kultur in Köln will in der neuen Schau Geschichte einer Methode systematischer, analytischer vorgehen. Man will der Systematik dieser damals ganz neuen künstlerisch-dokumentarischen Fotografie auf den Grund gehen. Frage an Stefan Koldehoff, den Chefkulturkorrespondenten des Deutschlandfunks. Wie machen die das in der Ausstellung?
Naja, die kommen natürlich auch nicht um die ikonischen Einzelbilder herum, von denen gerade schon die Rede war. Also die großen monumentalen Darstellungen von Wassertürmen und Silos und Förderanlagen und. Aber diese Ausstellung zeigt zum ersten Mal auch den Weg dahin und zeigt, dass es gar nicht um diese Einzelaufnahmen ursprünglich nur gegangen ist, sondern dass die Bechers ganz anders, nämlich systematisch gearbeitet haben. Die haben in einer Zeit, und man mag sich die Recherche gar nicht vorstellen, die dahinter steckt, in der es natürlich noch kein Internet gab, ab den 1960er Jahren nämlich, nach diesen Orten gesucht und haben dann mal erst Gesamtaufnahmen gemacht. Übrigens mit der Begründung, es gibt schon damals eine Kohle, es gibt eine Stahlkrise, in den 70er, 80ern dann noch später. Wir müssen alles mitnehmen, was wir können, so lautet ein Zitat in einem Interview. Sonst ist es irgendwann weg, sonst ist es abgerissen, weil es nicht mehr gebraucht wird. Und dann haben sie drei Arten von Bildern oder Bildgruppen eigentlich entschieden. Das eine ist die Gesamtaufnahme. Das zweite ist eine Umrundung, wenn man es so nennen will. Eine Abwicklung, wie Bernd Becher das auch selbst genannt hat. Das heißt, man ist um die Objekte, um diese, ja, im Grunde genommen vom Vergessen, vom Verschwinden bedrohten Bauten, Industriebauten herumgegangen, hat sie aus verschiedenen Perspektiven fotografiert. Und daraus dann natürlich irgendwann auch entschieden, was ist das werte Einzelbild sozusagen. Und dann gibt es die, und dafür sind sie ja berühmt geworden, diese Typologien, also die Zusammenstellungen von 9 bis 24 Fotos, geordnet nach Funktion der Gebäude, nach Material, nach Konstruktion. Und da wird eben plötzlich aus dieser dokumentarischen Fotografie eine künstlerische Fotografie, weil man vergleichendes Sehen übt an diesen Bildern und weil sich plötzlich auch die Erkenntnis einstellt, ach, der eine Wasserturm ist in Südfrankreich, der andere ist irgendwo in der Provinz in den Vereinigten Staaten, die sehen aber total gleich aus. Also irgendwie müssen Menschen an völlig unterschiedlichen Orten auf ganz gleiche Ideen gekommen sein.
Jetzt sind in dieser Ausstellung über 300 Arbeiten zu sehen in der Hängung, wenn ich das richtig verstanden habe, die einer Originalzusammenstellung der Bechers gleichkommt. Du kennst das Werk von beiden ja sehr gut. Was teilt sich da aus dieser ganzen Fülle des Materials eigentlich so mit?
Zum einen, dass nichts dem Zufall überlassen wurde. Das beginnt schon bei der Produktion dieser Bilder. Das Wetter musste stimmen. Es musste immer so ein bisschen diesig sein. Bloß keine Wolken am Himmel, grauer Hintergrund auf diesen Schwarz-Weiß-Fotos. Es musste irgendwo eine Anhöhe geben, damit man wirklich ohne fallende Linien frontal fotografieren konnte. Dann aber auch bis hin zur Präsentation. Bücher, ein ganz wichtiges Medium, das die beiden natürlich selbst gestaltet haben. Immer im selben Verlag, bei Schirmer Mosel, weil gute Druckqualität. Und die Anordnung stammt von den Bechers, auch in den Ausstellungen. Mir hat eine Kuratorin vorhin bei der Pressekonferenz erzählt, Becher ist zum Teil, als die Sachen schon an der Wand hingen, noch hingegangen und hat gesagt, nee, das Bild von rechts unten, das passt da aber nicht, das muss an eine andere Stelle, und hat ausgetauscht. Also ja, es ist Dokumentar, ja, es ist Industriefotografie, aber mit einem ganz hohen künstlerischen Anspruch. Und was mir vor dieser Ausstellung wirklich nicht klar war, ist, es ging nicht nur ums Einzelbild, für das heute wahnsinnige Preise am Kunstmarkt gezahlt werden, für das sie bis heute, sind ja beide inzwischen gestorben, auch gefeiert werden. Nein, es war wirklich ein systematisches Projekt, ein ja gut vorbereitetes, ein ungeheuer akribisch durchgeführtes. Und deswegen bin ich auch immer so ein bisschen skeptisch, wenn ich den Begriff von der Becher-Schule höre. Ich habe nach heute fast den Eindruck, sowas lässt sich nicht vermitteln. Sowas kann man nur leben und man kann den Leuten sagen, nehmt euren Job ernst. Aber ob es wirklich eine Schule ist, ich bin skeptisch geworden.
Stefan Kollhoff, Dankeschön. Über die Methode von Bernd und Hilla Becher zu sehen in der SK-Stiftung Kultur in Köln. Seit dem 7. Oktober 2023 sind Jüdinnen und Juden auch in Deutschland vermehrt Anfeindungen, ja sogar Übergriffen ausgesetzt. Gerade an den Universitäten führten pro-palästinensische Kundgebungen zu einem Klima der Angst, sodass jüdische Studierende sich nicht mehr sicher fühlten. Die Initiative Neue Soziale Plastik ist ein Zusammenschluss von antisemitismuskritischen jüdischen Autorinnen, RegisseurInnen, KünstlerInnen, und sie haben relativ unbemerkt von einer größeren Öffentlichkeit eine Kunstschule in Berlin gegründet, um jüdischen Studierenden einen geschützten Raum für deren Arbeit zu bieten. Die Jüdische Kunstschule in der Alten Münze. Dort wird heute Abend die erste Ausstellung eröffnet. Sebastian Engelbrecht war für uns schon dort.
Die 31-jährige Regina Potomkina zeigt in Berlin eine Art Triptychon. Bilder von Gegenständen aus ihrem Zuhause, einer postsowjetischen Familie in Deutschland. Ein Samovar, der Teller Borschtsuppe, gefüllte Fisch, ein Geschirrregal. Wenn es doch so beschaulich wäre, das Leben hier. Potomkina fühlt sich an ihrer Hochschule oft fremd.
Natürlich springt mir das als jüdische Studierende als erstes ins Auge und trifft mich. Und ja, also die Botschaft, die da bei mir angekommen ist, war natürlich schon sehr feindselig.
Dagegen sollen die Klassen Freiheit bieten, sollen es möglich machen, ohne Proteste, ohne Störungen Künstlerin, Künstler zu sein, sagt die Leiterin der jüdischen Kunstschule, Mia Alvizuri-Sommerfeld.
Es geht wirklich nur darum, dass viele von denen eine Position gegen Antisemitismus eingenommen haben innerhalb ihres künstlerischen Kontextes oder ihrer Universität und dadurch schon alleine so starken Ausschluss erleben, dass sie hier Zuflucht suchen.
Ein Gebäude gibt es nicht, an dem der Name Jüdische Kunstschule stünde. Aber 145 Künstlerinnen und Künstler haben seit dem vergangenen Jahr schon die Klassen der Kunstschule besucht. Das sind viertägige intensive Workshops, oft unter der Leitung israelischer Kunstprofessoren von der Jerusalemer Bezalel Kunsthochschule. Die Teilnehmer sind zu drei Vierteln Jüdinnen und Juden und zugleich zu drei Vierteln Frauen. Leiterin Mia Alvizuri-Sommerfeld.
Einerseits ist es ein Ort, an dem eben junge Künstlerinnen und Künstler, Kunstinteressierte einen Ort bekommen, an dem sie wieder Kunst machen können, fernab von politischen Diskursen, von Rechtfertigung, von Angst vor Boykott. Und gleichzeitig ist es ein Safe Space, in dem sie sich auch austauschen können darüber, was sie an Verunsicherung oder auch an Einschränkung an ihren Orten, an denen sie eigentlich künstlerisch tätig sein wollen, erfahren.
Gefördert wird die Jüdische Kunstschule durch das Programm Demokratie leben, also aus dem Bundeshaushalt und durch die Berliner Senatskulturverwaltung. Auch dank dieser Fördermittel lädt die Schule nun zur zweiten öffentlichen Ausstellung ein, zu einem Rundgang, wie man an Kunsthochschulen sagt. 30 Werke sind da in der Alten Münze in Berlin zu sehen, zum Beispiel Spuren der Gewalt von Sally Frey, eine Bodeninstallation aus Abdrücken von Granateinschlägen aus den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs in Berlin. Aus einer Klasse zum Thema Sicherheit und Zuhause erwuchs die schreiend pinke, rosa Pappmaché-Burg von Beis Feigelech, ein transqueeres jüdisches Gemeindehaus, auf dem die Regenbogenflagge mit Davidsstern weht. Diren Demir zeigt Fotos vom jüdischen Krankenhaus in Berlin. Darüber hängen halb verbrannte und zerfetzte Bettlaken. Es geht um das Paradoxon eines Raumes, der nur vorübergehend Sicherheit bietet. Die Leiterin der Kunstschule, Mia Alvizuri-Sommerfeld, erklärt, warum sie und ihre Mitstreiter die Schule nach dem 7. Oktober 2023 gründeten.
Die erleben einerseits Ausschluss aus ihren eigenen Klassen, dass sie die Klassen wechseln müssen, weil sie einerseits von den ProfessorInnen nicht mehr richtig betreut werden können, weil sie sich als Juden oder Jüdinnen geoutet haben oder als antisemitismuskritische Person. Gleichzeitig erleben die natürlich auch einen großen Ausschluss seitens ihrer Kommilitonen selber. Also manche wurden einfach nicht mal in ihre Ateliers reingelassen zum Arbeiten. Das heißt, sie hatten keinen Ort mehr, an dem sie aktiv Kunst machen konnten.
An der Kunsthochschule Kassel erlebt Regina Potomkina die Ausgrenzung durch eine Reihe von Kommilitonen seit dem 7. Oktober. Zum Beispiel bei einer Ausstellung von Kunstwerken einer Klasse der Hochschule.
Da muss ich mir dann als jüdische Studierende quasi die Situation, mich der ausgesetzt fühlen, dass da eine Israel-Flagge vor die Eingangstür platziert ist, die mit Blut bespritzt ist und ich soll dann darauf treten quasi, weil ich davon ja quasi als Besucherin im ersten Moment nichts weiß, während ich diese Tür öffne. Und wenn ich dann quasi sehe, sowas wird von der Kunsthochschule geduldet, also das finde ich schon sehr hart und dann ist so ein Austauschraum umso wertvoller.
Und das ist die Jüdische Kunstschule in Berlin. Sebastian Engelbrecht hat für uns deren erste Ausstellung gesehen. Das Pantheon im Zentrum von Paris ist die französische nationale Ruhmeshalle. Seit 1791 werden hier große Persönlichkeiten der französischen Zeitgeschichte geehrt. Nach der Logik dieser Zeitgeschichte waren das 200 Jahre lang ausschließlich Männer. Die Schriftsteller Victor Hugo oder Émile Zola liegen hier, der Philosoph Jean-Jacques Rousseau und viele andere. Dass sich das ändern sollte, darüber ist man sich in Frankreich seit längerem einig. In dieser Woche aber brachte die französische Bildungsministerin Elisabeth Borne den Vorschlag ein, den Schriftzug über dem Eingang des Pantheon zu überdenken. Denn da steht «Au grand homme la patrie reconnaissante», zu Deutsch ungefähr den großen Männern das dankbare Vaterland. Schließt das Frauen nicht eigentlich von vornherein aus? Eberhard Spreng hat tief gegraben für die ganze Geschichte.
Il n'y a aucune femme au Panthéon, c'est nier ce que dans le passé les femmes ont apporté à la patrie.
Wenn es keine einzige Frau im Panthéon gibt, bedeutet das, dass der Beitrag der Frauen fürs Vaterland verleugnet wird. Das sagte Simone Veil 1992, die berühmte französische Politikerin, Holocaust-Überlebende, Verfechterin der Legalisierung von Abtreibungen und erste Präsidentin des Europäischen Parlaments. Es gab zwar damals eine Frau im Panthéon, aber sie war als die Ehefrau eines berühmten Chemikers in die Ruhmeshalle geraten. Ihr Mann hatte ausdrücklich gewünscht, von ihr auch im Tod nicht getrennt zu werden. Es war François Mitterrand, der 1995 die Diskriminierung von Frauen im Raum des nationalen Gedenkens beendete und die 1934 verstorbene Physikerin und zweifache Nobelpreisträgerin Marie Curie zusammen mit ihrem Ehemann ins Pantheon überführte.
Mais il est un autre symbole.
Heute Abend ist für die Nation ein Symbol wichtig. Es ist der beispielhafte Kampf einer Frau, die sich entschied, ihre Fähigkeiten in eine Gesellschaft zu investieren, die intellektuelle und öffentliche Verantwortung allzu oft Männern vorbehält. In der 5. Republik ist es Privileg des Präsidenten, über den Eintritt einer Persönlichkeit zu entscheiden. Aber seit Mitterrands exemplarischer Tat von 1995 haftet dem Eintritt weiterer Frauen ins Pantheon grundsätzlich etwas von nachholender Rehabilitierung des diskriminierten weiblichen Geschlechts an. So auch bei François Hollande, als er 2015 die Résistance-Mitstreiterin Geneviève de Gaulle-Antonieuse und Germaine Tillion ins Pantheon brachte. Emanzipation und Menschenwürde, davon haben sich diese beiden nicht abbringen lassen. Ja, diese Frauen haben ihren Platz im Pantheon. Emmanuel Macron seinerseits holte vor 4 Jahren mit Josephine Baker erstmalig eine schwarze Bürgerrechtskämpferin ins Pantheon und sorgte damit für mehr Diversität unter dem Kuppelbau im 5. Arrondissement. Bis heute sind es 6 Frauen, denen der Eintritt ins institutionalisierte Gedenken Frankreichs gewährt wurde. Und zu ihnen gehört auch die eingangs zitierte Simone Veil. Das sind nicht einmal 10% Frauenanteil im Panthéon, und so bleibt noch viel Luft nach oben für aufholende Gerechtigkeit. Wer aber heute in die infolge der Revolution umgewidmete Kirche der heiligen Geneviève eintritt, tut dies unter einem kuriosen Schriftzug: Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Für die großen Männer, die Nation in Dankbarkeit, was die Bildungsministerin Elisabeth Born gern ändern möchte. Mir ist schon klar, dass Homme hier auch Mensch bedeuten kann. So haben es wohl die Revolutionäre damals verstanden. Aber dazu gehört eben auch die Bedeutung der Frauen. Mir ist wichtig, allen Mädchen zu signalisieren, dass sie ihren Platz in der Gesellschaft haben. Bei den Kollegen von RTL TV erklärte die einstige Premierministerin vor wenigen Tagen ihren Vorstoß in Bezug auf die Inschrift über dem Eingang des Panthéon. Ohne in Details der französischen Grammatik einzusteigen, ein neuer Schriftzug wäre eine heikle Aufgabe. Hier einfach nur Frauen zu ergänzen, wäre nicht aktueller Stand der genderinklusiven Schreibweisen. Die Bildungsministerin prescht gleichwohl mit Symbolpolitik vor. Was mir mit meinem Vorschlag wichtig war, ist Folgendes. Die Gleichheit von Mädchen und Jungen ist fundamental. Deshalb habe ich auch das Projekt Mädchen und Mathe lanciert. Mehr Mädchen sollen in die Naturwissenschaften, und da haben auch Symbole ihre Bedeutung. Da die Ministerin es nicht als ihre Aufgabe versteht, einen neuen Schriftzug vorzuschlagen und nur eine Panthéon-Gender-Debatte anstoßen wollte, ist nun viel Raum für spöttelnde und ironische Vorschläge in den Medien. Man ahnt, ein gendergerechter Widmungsspruch könnte auf das Frontispiz des Panthéon passen, wäre aber wohl so klein gemeißelt, dass ihn dann von unten niemand mehr lesen könnte.
Kann man Inschriften gendern? Eberhard Spreng über den Schriftzug auf dem Panthéon. Ein argentinisches Ehepaar hat jetzt ein Raubkunstgemälde zurückgegeben. Mehr dazu von Doris Schäfer-Noske in den Kulturmeldungen.
Es geht um das Werk Porträt einer Dame des italienischen Künstlers Giuseppe Ghislandi. Ein Bild aus dem 18. Jahrhundert, das zur Sammlung des jüdischen Galeristen Jacques Goudsticker gehörte. Während der deutschen Besatzung der Niederlande wurde es von den Nationalsozialisten geraubt. Friedrich Katgin, die rechte Hand von Reichswirtschaftsminister Hermann Göring, nahm das Gemälde mit nach Argentinien, wohin er sich nach dem Krieg flüchtete. 80 Jahre später ist das verschollene Bild jetzt wieder aufgetaucht, entdeckt von niederländischen Journalisten. Katgins Tochter und ihr Ehemann hatten nämlich eine Immobilienanzeige geschaltet. Sie wollten ein Haus verkaufen, und auf einem Foto der Anzeige war über dem Sofa das Gemälde zu sehen. Es folgten mehrere Hausdurchsuchungen, und jetzt hat der Anwalt der Familie das Werk den Behörden übergeben. Das Paar steht vorerst unter Hausarrest. Gestern hatten wir berichtet, dass der österreichische Kolumnist und Autor Niki Glattauer für heute seinen Tod angekündigt hat. Heute ist er im Alter von 66 Jahren gestorben. Er war schwer an Krebs erkrankt und hatte sich für einen legalen assistierten Suizid entschieden. Die Weltbühne, das war eine legendäre Wochenzeitschrift der Weimarer Republik, die mit Autoren wie Kurt Tucholsky verbunden war. Seit diesem Frühjahr gibt es den Versuch einer Neuauflage. Allerdings steht diese neue Weltbühne auch mit Machern in Verbindung, die der neuen Rechten nahestehen. Gestern wurde bekannt, dass Per Leo als Herausgeber bei der Weltbühne einsteigt, ein Historiker, der an dem Buch Mit rechten Reden mitgewirkt hat. Und auf die Frage, ob er dieses Mit rechten Reden jetzt in die Tat umsetze, vor allem in Bezug auf den umstrittenen Weltbühnenverleger Holger Friedrich, da sagte Per Leo heute im Deutschlandfunk:
Ich habe in meiner bisherigen Zusammenarbeit mit Holger Friedrich nichts entdecken können, was mich von dieser Aufgabe abschrecken würde. Insofern nein. Es ist keine Umsetzung von mit rechten Reden. Wenn man einen klaren Kompass hat, wenn man sich sicher ist, was nicht gehen sollte, was man nicht für akzeptabel hält, dann kann man diesseits dieser Linien unglaublich viel erreichen. Und ich glaube, diese Offenheit, das ist etwas, was mir zumindest in Deutschland ein bisschen fehlt. Und die habe ich bei Holger Friedrich in großem Ausmaß erlebt. Und das ist unabhängig davon, ob wir in allen einzelnen Punkten inhaltlich, politisch übereinstimmen. Das ist nicht der Fall, und ich glaube, das ist aber gut.
Der Historiker Pierre Leo war das, der als Herausgeber bei der Weltbühne einsteigt.
Danke, Doris. Und das war Kultur heute. Nach den Nachrichten geht es in den Informationen am Abend unter anderem um die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung, die wächst. Das sagt der ARD-Deutschland-Trend. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.